Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Weinflaschen mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Guten Abend allerseits, also für die Live-Hörerschaft. Alle anderen, es ist völlig in Ordnung, dass ihr mittags schon am Trinken seid.
Vor allen Dingen jetzt.
Genau, in den Zeiten, in den Corona. Ich kann das nicht mehr hören. Ich erwische mich dabei, wie ich es ständig selber benutze, in Zeiten von Corona, in Corona-Zeiten und so. Ich warte ja darauf, dass wir eine Sendung machen, die nur eine halbe Stunde lang ist, weil wir uns nichts mehr zu erzählen haben, weil wir nicht mehr vor die Tür kommen.
Ach Gott, da müssen wir uns halt das von außen reinholen, machen wir ja.
Ja,
das auch in gewissem Maße.
Holt euch Wein rein.
Genau. Holt euch Wein, holt euch Gläser. Wir haben letztes Mal gar nicht über neue Gläser gesprochen.
Ja, da stimmt.
Hast du, glaube ich, letztes Mal schon draus getrunken, ne?
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hatte ich mich nicht beschwert über DHL?
Vorletztes Mal, ja.
Ja.
Aber wir machen ja jetzt schon alle zwei Wochen die Sendung, deswegen. Ja. Also wahrscheinlich werden wir im August einfach jede Woche eine Sendung machen, wenn das so weitergeht.
Das vorletzte meiner schönen Gläser, die ich geschenkt gekriegt habe, habe ich gestern zerschmissen. Was mir unfassbar wehgetan hat. Weil die Dinger sind halt so teuer, das kannst du ja eigentlich niemandem ernsthaft empfehlen, sich so ein Glas zu kaufen, oder?
Ja, wobei ich jetzt also im normalen Umgang damit ja überhaupt noch kein Problem hatte.
Das stimmt.
Im Gegensatz zu den Saltos, die ja genauso teuer sind und die ich ja irgendwie ständig irgendwie kaputt in der Hand hatte.
Echt? Wie hast du das gemacht?
Nur ich habe die sind eigentlich alle im Stil zerbrochen, die Saltos, die ich hatte. Und ich hatte ja recht viele, weil ich mal die am Anfang, so 2009, da kamen die auch gerade erst auf den Markt, da hatte ich von denen irgendwie so einen ganzen Satz für Veranstaltungen bekommen. Das habe ich aber dann schnell aufgehört und die durch Gabriel-Gläser ersetzt, weil die Saltos halt alle ganz schnell, wenn ich die zurück in die Sechserkartons getan habe, einfach im Stiel zerbrochen sind.
Alter, nee, das ist ja scheiße.
Und das ist mir später aber auch noch beim Putzen passiert, obwohl ich natürlich die nicht gegeneinander gedreht habe, ist ja klar.
Ja, weil
ist ja logisch.
Haben wir ja alle irgendwann mal gemacht.
Haben wir genau irgendwann einmal, mal gemacht.
Ja.
Genau. Ne? Nee, ich bin damit wirklich mit Glasé-Handschuhen habe ich die angefasst und poliert, aber jetzt auch nicht so, dass man also so vorsichtig und ängstlich ist, dass man sie dann auch wieder kaputt macht. Nee, aber die sind trotzdem kaputt gegangen. Ich habe noch drei Stück, ne?
Krass.
Und ich hatte, glaube ich, mal so knapp 100.
Wow.
oder 84 eben durch diese Veranstaltung. Ja,
von diesen Salto,
krass. Ja,
von diesen Salto hatte ich glaube, 6. 2 hatte ich mir selber gekauft, weil die waren mir auch, was haben mir auch 30 Euro das Stück oder so gekostet, ne?
Ja,
und die anderen 4 habe ich auf einer Veranstaltung geklaut, beziehungsweise haben wir die damals mit meiner damaligen Freundin, war ich auf so einer Weinveranstaltung, wo du 10 Euro Glaspfand bezahlt hast.
Ah, bestimmt Wine-Vibes, ne?
Ja, genau, Wine-Vibes war das. Hast halt 10 Euro Glaspfand bezahlt und hast dann so ein Salto-Glas in die Hand gekriegt. Gib mir mein Glas und so ein Märkchen. Und ich sag so, Entschuldigung, aber warum zahle ich denn hier nur 10 Euro Glaspfand? Ich bin die Gläser kosten im Einzelhandel 29,90. Und dann sagte der Typ, der die Gläser ausgibt, ja, aber Sie sind heute Abend auch der Einzige, der das weiß. Was ich irgendwie schon mal ganz schön fand. Und dann haben wir uns da so langsam vollgelötet auf dieser Party und irgendwann drückte meine Ex mir ihr leeres Glas in die Hand und meinte, gib mir dein Märkchen. Was willst du denn? Ist sie wieder zur Glasausgabe gelaufen und gesagt, ey, uns sind die Gläser kaputt gegangen, können wir nochmal neue haben?
Oh, das ist natürlich krass.
Und hat dann für einen Zehner. Das heißt, wir sind dann halt mit 4 Salto-Gläsern von der Veranstaltung gekommen und haben
für insgesamt 30.
Wir hatten 4 Salto-Gläser und haben.
Und 6 Flaschen Kabinett.
Genau, nicht für 30, für 40. Wir hatten 4 Salto-Gläser für 40. Und der Eintritt der Veranstaltung, also jedenfalls, was ist denn? Also, jedenfalls sind wir da mit Gläsern im Wert von 120 Euro rausgegangen und,
du bist doch gar kein Schnäppchenjäger
sonst. Nee, bin ich auch nicht. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das passiert, aber ich fand das dann irgendwie total lustig, vor allen Dingen in der S-Bahn zu sitzen, auf der Heimfahrt noch mit einem Glas Wein in der Hand und so. Mhm. Das war einmal großstädtisch, ja, yippie. Jedenfalls, ich weiß nicht mehr, wie viel Eintritt die Veranstaltung gekostet hat, aber ich glaube, wir sind dann halt tatsächlich plus minus null aus dieser Veranstaltung rausgekommen und hatten 4 Gläser.
Ja, naja, gut. Das ist ja auch okay, weil ich meine...
Die werden die auch irgendwie gestiftet gekriegt haben vom Hersteller.
Ja, ja, gesponsert zumindest. Ja, ja, ja. Gestiftet nicht, aber ja. Gesponsert auf jeden Fall. Ja, ja, klar.
Also ich habe da auch die Geschichte auch später schon mal in Kreisen von Verantwortlichen dieser Veranstaltung erzählt, die haben auch sehr gelacht. Von daher bin ich da ein bisschen entspannt.
Ja.
Und die sind, aber die sind mir nicht kaputt gegangen. Also ich habe es auch geschafft, 2 davon kaputt zu machen. Aber halt Schwerkraft, ne?
Ja, na gut, das passiert natürlich irgendwie auch immer mal wieder. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch so ein bisschen den Verdacht, das waren ja alles, bis auf ein paar, die ich noch zusätzlich hatte, Universalgläser. Und vielleicht haben sie auch mir irgendwie sozusagen, die habe ich halt auch günstig bekommen, ja, okay, natürlich.
Die B-Ware.
Möglicherweise. Hm. Vielleicht hatten die irgendwie, genau. Aber es ist natürlich dem Ganzen nicht förderlich, weil ich habe das dann ja nicht weiter verbreitet, weil die Dinger eben alle nacheinander kaputt gingen.
Ja.
Genau, also.
Und jetzt meinst du, die neuen Gläser sind schon, die klingen schön?
Die Josephinenhüttengläser.
Genau, die sind gut.
Ja, die sind ja auch von Salto, ne? Also die sind ja von dem gleichen Kurt Salto gestaltet. Ja, genau. Aber die, das Glas ist ein anderes, also die Zusammensetzung. Also ich glaube, ich habe mal gehört, dass da ein etwas höherer Kunststoffanteil drin ist. Anscheinend ist tatsächlich das möglich, in das Glas, also sie sind alle mundgeblasen, irgendwie auch einen Kunststoffanteil rein zu produzieren, der dann halt dafür sorgt, dass dieses Glas eben flexibler ist. Ne?
Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.
Nee. Und tatsächlich flexibler ist und eben auch tatsächlich diese, ja, irgendwie auch leichter ist. Tatsächlich.
Also, ja, das ist wirklich absolut faszinierend. Also ich habe jetzt tatsächlich das alte Salto, was ich eigentlich schon extrem filigran fand immer, habe ich jetzt mit und das neue Josephinenhütte. Und ich bin wirklich, mir ist gar nicht aufgefallen, wie feingliedrig oder wie auch immer man das nennen mag, diese neuen Gläser. Das ist ja wirklich irre. Umso ärgerlicher ist es, dass DHL mir 2 kaputt gemacht hat.
Ja, stimmt. Ja.
DHL mir 2 und nicht mehr 1.
Ja. Der Axt, ey. Ja, aber DHL ist auch echt schwierig im Moment. Also mir sind jetzt auch 2 Pakete, die ich jetzt zum Flori nach Brüssel geschickt habe, irgendwie verloren gegangen und so. Ist echt doof gerade.
Ja, also ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die auch mit ihren Lieferzeiten und sowas nicht klar
sind.
Das ist überhaupt kein Problem.
Klar.
Aber wofür ich halt kein Verständnis habe, ist, dass ein Karton, wo drauf steht, nicht stürzen, Glas, mit 50% des Inhalts kaputt irgendwie ankommt. Das finde ich dann schon wirklich sehr, sehr fragwürdig. Das ist dann auch nochmal fehlgelaufen, das Paket. Das heißt, es ist wahrscheinlich doppelt durch alle denkbaren Hände gegangen und die rabiate Behandlung hat es dann nicht mehr überlebt. Aber ich will nicht, ich hab genug Glas hier. Apropos Glas, was tun wir denn ins Glas?
Genau, die Ulmer sind schon durstig.
Die Ulmer sind
Handwerk, schon durstig. Wir fangen mit Handwerk an.
Handwerk ist der Schrauber, ne?
Ja, genau. Okay, Julia Bertram, Handwerk 2018.
Das ist doch die Julia Bertram vom Dingens.
Genau, das ist die Julia Bertram von Benedikt Baltes.
Benedikt Baltes, Mann! Den ganzen Tag überlege ich schon, wie ich...
Echt?
Ja.
Und Benedikt Baltes Weine hatten wir ja schon vor einigen Jahren
in der Sendung. Benedikt Baltes Weine sind dafür verantwortlich, dass ich Spätburgunder trinke.
Genau. Und jetzt ist die Geschichte ja so, dass die ja beide von der A kommen und ja schon ein paar Jahre zusammen sind.
Mhm.
Und der Benedikt Baltes ja sein Weingut aufgebaut hat oder übernommen hat damals, das Weingut der Stadt Klingenberg, eben in Klingenberg, also in Kurfranken. Und sich dann irgendwann herausstellte, dass das halt sozusagen dann das Pendeln zwischen Klingenberg und der A, wo sie halt ihr Weingut hat, es ist noch komplizierter, aber sie sind Eltern geworden, sie haben einen Sohn und seitdem ist es einfach kompliziert geworden, hin und her zu pendeln die ganze Zeit, zumal es auch noch so war, dass die Julia zwar ihre Weinberge an der A hat, aber die eben zusammen mit Benedikt in Klingenberg vergoren hat, also ausgebaut hat. Ja, so. Also die haben die Trauben nach Klingenberg gebracht und so weiter und so fort. Und dann ist denen das aber jetzt irgendwann zu viel geworden. Und sie haben sich dann dazu entschieden tatsächlich, obwohl er ja echt mit dem Weingut der Stadt Klingenberg dann auch eine gute Wendung genommen hat, das echt auf Vordermann gebracht hat und dann irgendwann das Weingut der Stadt Klingenberg auch in Benedikt Baltes umgenannt hat, weil es irgendwie klarer war, das eben mit seinem Namen zu verbinden, hat er jetzt 2 Jahre später gesagt, ne, ich gehe dann doch an die A zu Julia und wir machen jetzt die Weine halt zusammen. Deswegen ist dieses Etikett jetzt das letzte, wo Julia Bertram draufsteht, weil das nächste wird dann Bertram Baltes.
Ah, okay.
Ja, genau. Und die sind jetzt dabei, ein neues Weingut eben aufzubauen, weil das letztlich eben sozusagen da in den Räumlichkeiten, die sie haben, nicht funktioniert. Mhm. Das gehört letztlich ihrer Mutter und ihrer Tante, das ursprüngliche Weingut. Und die bauen halt jetzt was Neues auf, sind jetzt gerade dabei in Bio-Konversion seit 2019. Also es wird eben auch ein ökologisches Weingut, so wie der Benedikt das eben auch in Klingenberg gemacht hat. Mhm. Der hat das ja extrem auch sehr straight gemacht. Das ist echt, das war sehr, sehr beeindruckend, was er in Klingenberg gemacht hatte. Ja, und jetzt machen sie das halt zusammen. Letztlich haben sie auch zusammen die Weine in Klingenberg gemacht, beide von beiden Weingütern. Jetzt machst du es zusammen eben an der A. Und ich finde halt, dass sie eigentlich jetzt schon mit dem letzten Jahrgang 2018, 2017 vielleicht sogar schon, aber jetzt gerade 2018 echt auch die klarsten und frischesten und eigentlich auch präzisesten Weine an der A macht, muss ich sagen. Ja, genau. Das
tolle
ist jetzt,
Nase.
Ne? Das ist jetzt ihr Einstiegswein, Handwerk. Echt?
Wow.
Mhm. Genau. Darüber gibt es eben Ortsweine und Lagenweine, wie es halt so üblich ist sozusagen als Qualitätspyramide. Ne?
Mhm.
Und das ist tatsächlich der Einstiegswein. Und der, jetzt habe ich gar nicht mehr nachgeguckt, was er kostet, aber es ist ja ein Wein so, keine Ahnung, um die 12 Euro oder so. Muss ich jetzt nochmal eben nachgucken.
12,50.
Das ist halt 12,50, ja. Und das ist halt schon, das finde ich halt schon super, ja. Wer jetzt den Wein im Glas hat und oder am Gaumen hat und meint, das bitzelt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du schon den Wein im Mund hattest.
Ja, heute Nachmittag beim Flasche aufmachen. Aber was ich gerade viel interessanter oder viel, viel beeindruckender finde, ist der Geruch. Der hat nämlich einen Geruch, den ich sonst in Weißwein nur finde, nämlich diesen Feuersteingeruch.
Mhm. Genau, das ist aber auch tatsächlich, das hat aber einen ähnlichen Grund halt, weil der Wein eben sehr reduktiv ausgebaut worden ist. Ne?
Aha.
Und das ist ja bei den Weinen, den Weißweinen, die dann eben auch so ein bisschen Knallplättchen oder Feuerstein haben, meistens auch der Grund, okay. Ne? Dass die eben sozusagen quasi luftdicht mehr oder weniger ausgebaut worden sind mit eben auch so mit so ein bisschen Hefe, auch noch Vollhefe im Fass oder so und wo sozusagen das alles nicht raus kann und sich dann verdichtet und sich so Schwefelverbindungen entwickeln, die dann eben also keine von außen zugesetzten Schwefel, sondern eben innerhalb des Weines sich Schwefelverbindungen entwickeln, die dann eben so ein zu der Nase dann bekommen, ne?
Enthält selbstgemachte Sulfite.
Ja, sowas.
Ich finde genau.
Ja, und tatsächlich, dieses Bitzeln kommt tatsächlich daher, dass, also der ist nicht nachgegoren. Das war schon mal so eine Frage. Ist der Wein nachgegoren, weil er eben so einen leichten, so ein leichtes Prickeln noch auf der Zunge hat? Also gerade wenn man den Wein frisch aufmacht.
Ah, okay, weil habe ich jetzt nicht mehr.
Nee, nee. Mhm. Dann hat er das im Moment noch, aber wenn er nachgehen würde, man kann das schön ausprobieren, einfach einen Schluck aus der Flasche rausnehmen, die Flasche wieder verschließen und mal schütteln und dann vorsichtig wieder aufmachen, weil wenn er nachgehen würde, dann würde er schäumen.
Ah, okay.
Und hier ist es aber einfach nur eine leichte Gärkohlensäure, die eben beim Gären entsteht und eben nicht rausgegangen ist durch diesen reduktiven Ausbau und dann eben direkt in die Flasche mit dem Schrauber. Aus dem Schrauber kommt da ja auch nichts raus.
Ja.
Und deswegen ist es einfach im Wein geblieben und das geht dann einfach weg. Ja, genau. Ja, schöne Nase, ne?
Überhaupt. Sehr schöne Nase, aber ja. für meinen Spätburgunder-Eindruck viel üppiger, als ich Spätburgunder erwarten würde.
2018. Ja, warmes Jahr, ne?
Ah, okay, verstehe.
Ja, warmes Jahr, dunklere Frucht als sonst, ne? Fleischiger insgesamt auch, ne? Also fleischig ist, finde ich, so das, was also ich finde schon, der hat das hat so ein bisschen was von fleischigen Noten an der Nase, sowas wie so abgehangenes Rindfleisch so ein bisschen. Und dann hast du aber sozusagen wieder diese fleischige Frucht auch wirklich am Gaumen. Aber was ich halt total schön finde, ist halt die diese schöne Säure, die da so durchfließt trotzdem, ne?
Ich finde das sehr irritierend.
Das ist echt super.
Also weil ich finde, der ist halt sehr üppig, ne? Der ist am Gaumen schon sehr, sehr, ja, üppig, sehr voll, sehr barock. Mhm. Und bei einem so üppigen Rotwein würde ich eine solche Säure überhaupt nicht erwarten.
Okay.
Ja. Was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde. Also das, ne, aber ich hätte erwartet, dass der einfach bei seiner fruchtigen Üppigkeit bleibt. Wie so was Spanisches irgendwie, weißt du?
Aber genau. Aber
macht er halt nicht.
Genau. Das macht er halt nicht. Zum Glück, finde ich, weil es halt dann so schön diese Wendung nimmt. Ja? Mhm. Und ich finde halt, der hat so eine schöne Tanninstruktur auch. Also das, was was so die auch die Textur am ausmacht, dieses schon markante, aber trotzdem irgendwie in gewissem Maße auch schon feine, was er einfach hat, ne?
Der Chat sagt fleischig und die Säure macht ihn halt nur so mittelbreit. Das finde ich passt sehr gut.
Ja, und das Witzige ist, finde ich eigentlich bei dem Wein, ist, dass er vorne eben dieses Reife und Dunkle und Fleischige hat. Und je länger du ihn eigentlich am Gaumen hast und je weiter er nach hinten wandert, desto frischer wird er.
Ja.
Ja, und dann hast du halt so ein bisschen was von, keine Ahnung, diese säuerlichen Früchte hast du dann hinten am Gaumen eigentlich so ein bisschen rote Johannisbeeren und so ein bisschen oder dunkler eigentlich, so Granatapfelsaft oder keine Ahnung, aber auch so ein bisschen was Zitrisches, finde ich. Ja, und das ist schon cool.
Da willst du wild zu essen. was für Gläser kauft sich denn eigentlich jemand, der nicht gleich den Gegenwert eines Einfamilienhauses für einen Sechserkarton ausgeben will?
Ich finde, es gibt von, also ich, das meiste spielt sich ja in Österreich ab, was so Gläser angeht. Und es gibt von Sophienwald, das ist auch, finde ich, ein guter neuer Player da, gibt's so einfachere, dann eben nicht mundgeblasene Gläser, sondern gepresste. Mhm. Aber ich finde die so als Universalgläser sehr schön. Und die gibt's, glaube ich, so im Sechserkarton für, ich weiß jetzt gar nicht, mal eben gucken. Ob es die noch gibt. Kollektion Phoenix. Weil die normalen Gläser liegen halt auch im 30-Euro-Bereich. Ich finde sie gerade gar nicht im Shop.
Schade. Ja. Gibt's nicht mehr, oder was?
Keine Ahnung. Also jetzt im Moment jedenfalls irgendwie nicht. Ist ja komisch.
Sind die teurer oder billiger als die Gabriels?
Die waren günstiger.
Sogar günstiger, ja. Das ist okay. Ja.
Ja.
Weil Gabriel Glas kostet 14 Euro das Stück. Und das sind auch schon sehr, sehr schöne Gläser. Das sind halt trotzdem, Gläser, also ich kenne genug Leute, die erklären mich für verrückt, wenn ich sage 14 Euro für ein
Glas. Ne? Ja, genau.
Das machen die vielleicht sogar zurecht.
Ja, vielleicht, ja. Klar, ich meine, das ist schon, ja, ehrlich gesagt, ansonsten weiß ich es jetzt im Moment auch nicht mehr, weil ich mich jetzt tatsächlich mit diesem Thema nicht mehr so richtig beschäftigt habe. Mhm. Doch, klar, es gibt die in, Gott, wie heißen die denn? Wo sitzen die denn? Glashütte in Brandenburg? Nee, in
Zwiesel. Keine Ahnung. Nee.
Vielleicht komme ich gleich drauf. Ja, genau. Irgendwie gar nicht weiter. Ja, das ist. Es gibt eine im Osten jedenfalls und ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Ach, aber die machen,
ja. Stölzle.
Stölzle. Genau. Stölzle Lausitz.
Ja, genau. Ja, Stölzle Lausitz. Genau. Lausitz ist es. Und das ist günstiger.
Ja,
und die machen, die haben ja diverse Glasieren. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt genau, die ich jetzt favorisieren würde. Aber da gibt's auch deutlich günstigere Gläser, glaube ich.
Hm.
Und die sind teilweise auch wirklich gut. Von der Fasson her hier. So Quadrophil heißen die. 6 Stück, 40 Euro.
Ja, das ist doch gut.
Damit kann man dann schon leben.
Also unter 10 Euro. Und
die haben so ein bisschen auch die Form so vom Gabrielglas.
Mhm.
Also Quadrophil, Bordeaux-Kelch oder so. Das ist schon gut, würde ich sagen. Ja. Auch Burgunderglas ist auch ganz schön. Etwas moderner. Was ich halt hier bei diesen Sophienwaldgläser mag, ist, Sophienwald teilweise auch, aber jetzt hier bei Josephinenhütte mag, ist, dass sie halt viel, viel harmonischer sind als die Salto-Gläser. Die Salto-Gläser finde ich ziemlich gut, wenn ich einen Wein analysieren will.
Ja.
weil die den Wein viel stärker auffächern, so in seine Bestandteile, zerlegen, so ein bisschen manchmal. Und die hier sind halt, die machen das in einem gewissen Maße auch. Die machen den Wein sehr transparent, aber sie behalten sozusagen die Einzelteile zusammen. Verstehst du, was ich meine? Also der fächert nicht so auf, sondern der bleibt so bei sich. Also ich finde die Weine in diesen Gläsern total harmonisch. Und deswegen konnte ich dann auch irgendwann über diese komische optische Form irgendwie hinwegsehen. Die fand ich ja mit diesem Bauchspeck, die fand ich ja ein bisschen komisch. Also ich habe mich echt schwer getan am Anfang.
Extrem komisch finde ich die. Ne? Aber das Witzige daran ist halt, die kamen halt, die Gläser. Ich habe die auch bei dir schon gesehen und auch im Web und habe gedacht so, sie sehen völlig bescheuert aus. Das ist ja so, da trinke ich nicht draus. Ich bin doch nicht bekloppt und dann auch noch für so viel Geld. Und dann kam halt dieser Karton mit den vier geschenkten Gläsern, den zwei geschenkten Gläsern. Und das hat keine 5 Minuten gedauert. Also ich hab dann gedacht, trinke ich jetzt mal draus. Hab mir da was reingeschüttet und das hat keine 5 Minuten gedauert. Da war mir das egal, wie das Glas aussieht. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe überhaupt kein Problem mehr mit der Glasform. Also das, sehr, sehr witziger Effekt. Ja.
Ja, ist schon, finde ich auch echt spannend. Ja, also ich finde die, mittlerweile trinke ich fast nur noch da draus, tatsächlich. Nachdem ich diesen Schritt sozusagen getan habe, ist echt witzig, ja. Genau. Ja, Handwerk. Ich habe jetzt die neue Kollektion noch nicht probiert. Die hätten ja jetzt im Anfang April die neue Kollektion sozusagen vorgestellt an der A. Ging jetzt natürlich nicht. Aber ich fand schon das letzte Jahr, was dann eben die 18er Weine waren, die eben aus diesem wirklich auch wärmeren Jahr kamen, fand ich schon super, muss ich sagen. Wobei teilweise die Weine dann auch wieder, die Lagenweine dann wieder aus 17 waren, das war dann auch wieder was anderes. Aber ich finde, das gehört mit zu den spannendsten jungen Burgunderweingütern, die es in Deutschland gibt, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen an der A, also wenn ich A-Weine probiere, jetzt gerade auch auf diesem Lagenniveau, also dann habe ich das Gefühl, dass da einfach manchmal irgendwie so die Zeit so stillsteht und die Leute immer noch zu stark extrahieren und die Weine zu holzbetont ausbauen. Ja, das hier ist ja immer alles eigentlich gebrauchtes Holz, in dem die das vergehren. Das heißt, du merkst das Holz eigentlich nicht mehr als Geschmackskomponente.
Extrahieren?
Ja, extrahieren heißt letztlich so ein bisschen kompottiger machen, ja. Also dass du was rausnimmst, damit's du kannst ja was rausnehmen und ein Rosé draus machen und dann hast du zum Beispiel irgendwie ein etwas kräftigeren Wein dann nochmal, ne? Als Möglichkeit zum Beispiel, ja, und dann eben ins Barrique, ins kleine Holzfass oder was auch immer die machen, dann hast du halt irgendwie schon so eine Wuchtbrumme als Wein nachher und das passiert mir an der A immer noch irgendwie viel zu häufig, ja. Ja.
Ja. Kommen wir zur nächsten Flasche, ne? Ich habe übrigens, wir sind doch jetzt unter die Brotbäcker gegangen, ne?
Habe ich
von meinem Gärkörbchen erzählt, dass ich ja für total absurden Scheißdreck gehalten habe immer, ne? Man will ja nichts anderes mehr haben als ein Gärkörbchen, ist mir aufgefallen. Und das coolste Utensil, was ich in meiner Küche hatte, wo ich noch nicht mal so genau weiß, woher ich das habe, wahrscheinlich habe ich das irgendwann mal gekauft, weil ich dachte, ja, das braucht man. Hast du einen Teigspachtel? Ist das nicht Wahnsinn? Also das, weißt du, so eine Teigkarte, also ich meine jetzt nicht so mit Griff dran, sondern so ein Plastikkärtchen, wie so zum im Winter Scheiben enteisen.
Ja, ich habe beides. Ich habe tatsächlich eine so aus Metall mit einem Holzgriff dran und einfach dieses Plastikkärtchen. Ja.
Das ist also wirklich, ich finde das absolut faszinierend. Also ohne dieses Teil würde ich das gar nicht auf die Reihe kriegen, mit den Teig irgendwie aus der Schüssel zu kratzen oder sowas. Wollte ich nur mal Werbung für gemacht haben. Kauft euch Teigkarten und Gärkörbchen. Es sei denn, ihr kauft euch euer Brot beim Bäcker. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das ist wesentlich einfacher, vor allen Dingen, wenn ein guter Bäcker um die Ecke ist. Was trinken wir
als nächstes? Wir trinken jetzt im Gegensatz zur Liste, die ich ursprünglich gemacht habe, wir trinken jetzt den Vorgrimmler.
Oh, der Chat hat was aufgedeckt. Handwerk hatten wir schon mal. Und zwar 2016 haben wir den getrunken im 2014er Jahrgang.
Ja.
Erste Doppelung in den Rindflaschen.
Ja, das stimmt.
Was trinken wir jetzt?
den Vorgrimmler.
Vorgrimmler.
Genau, hier sind wir schon 3 Jahre älter, ne? 2015. Mhm. Und sind auch in einer ganz anderen Ecke. Wir haben jetzt also einmal A gehabt und wir haben jetzt zweimal Baden. Das hier ist jetzt bei Freiburg, Thuniberg. Und dann haben wir gleich irgendwann noch mal Kreuzwaldorf. Kreuzwaldorf kennst du, ne? Noch vom Autofahren her.
Kreuzwaldorf? Also, nee.
Ja? Nee?
Nee.
Okay.
Wieso? Was ist denn da?
Nee, das ist so ein bekanntes Autobahnkreuz.
Und ach so,
liegt
nee.
Halt, das liegt halt in der Ortenau und da gibt's den Ort St. Leonroth und da kommt halt Fischerack her. Aber Kreuzwaldorf ist irgendwie so ein...
Das ist so eine Standard-Stau, Staus und Behinderungen über 6 Kilometer Länge.
Ja, das hört
so
man
Dreieck
schon.
Dreieck Erftal. Aber ja, nee, habe ich tatsächlich nicht im Kopf. Das.
Ich hatte gerade überlegt, ob am Kreuz Waldorf eigentlich auch dieses komische Flugzeugmuseum steht, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Flugzeugmuseum Waldorf? Nee, du hast mich, völlig verloren.
Technikmuseum. Ja, das ist aber in Sinsheim, ist ja Quatsch. Nee, nee.
Aber ist das, wo diese Raumfähre auch hin ist?
Genau, ja, das sind Sachen. Ja, nee, super. da bin ich jetzt ein bisschen durcheinander
sehr
gekommen.
Sehr geil, Halbwissen, was wir hier gerade machen. Mir gefällt das.
Genau. Aber jetzt sind wir ja erstmal am Thuniberg.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst mit diesem Vergleich. Also ich habe nämlich jetzt ein Salto und eine Josephinenhütte hier. Mhm. Stimmt, das Salto fächert weiter auf, ja. Aber wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich auch von alleine nicht gemerkt. Aber tatsächlich, im Salto ist der Geruch, Verzeihung, ist die Nase insgesamt stärker beansprucht, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Aber es wirkt sich auch, finde ich, tatsächlich, ja, man sollte es ja nicht meinen, aber es wirkt sich halt auch im Geschmack aus, finde ich. Mhm. Kannst ja mal, ja, also das finde ich jetzt nicht esoterisch.
Das Problem ist halt, du hast es mir vorher gesagt, ne? Ja, tut es, ja. Es schmeckt verschieden. Es riecht verschieden und es schmeckt verschieden. Und das Problem, was ich habe, ist, ich habe das ja auch, ich meine, die erste Salto-Serie, die ist ja auch mit so unglaublich dämlichem ESO-Geschwätz beworben worden, ne? Winkel mit so. Der Erde, so, ne, irgendwie so.
Ja, ja.
Aber ist halt tatsächlich, also ich musste dann ja auch irgendwann, ich glaube, die Saltos waren auch meine ersten wirklich richtig guten Gläser, die ich hatte. Und musste da auch wirklich die Erkenntnis über mich ergehen lassen, dass verschiedene Gläser auch tatsächlich verschiedene Gerüche und verschiedene Geschmäcker machen. Und ich verstehe das nicht. Ehrlich gesagt.
Dass sie da, ja, ich glaube, das hat, einfach sehr viel irgendwie mit der Luft zu tun, die da reinkommt, während man trinkt. Also während man das Glas kippt sozusagen auch und hat auch was mit der Glasöffnung zu tun, weil du ja dann auch noch mal das gleichzeitig sozusagen auch noch mal so ein bisschen olfaktorisch wahrnimmst.
Klar.
Also wenn du trinkst, ne, kommt ja beides zusammen.
Aber das muss doch über die Zeit, müsste sich das ja ausgleichen.
Ja, aber du weißt ja, das Wasser sozusagen, das ja speichert, ne?
Ja, genau, das Gedächtnis des Wassers. Und da ist ja Wasser im Wein.
Nee, ich kann es jetzt auch nicht ganz genau erklären, aber es ist, ich glaube, es hat wirklich sehr viel damit, mit dieser Luft zu tun und von, mit der Oberfläche, die der Wein im Glas hat und wie der sich dann tatsächlich doch dann auch wieder unterschiedlich entwickelt. Ja. Das ist, glaube ich, irgendwie das Entscheidende dabei. Ja, Vorgrimmler, das ist irgendwie total nett, finde ich. Das ist ein Weingut in Baden, die, glaube ich, 30 Jahre lang eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm hatte, außer wahrscheinlich dort um Freiburg herum. Mhm. Zumindest habe ich niemanden von Vorgrimmler eigentlich sprechen hören bis vor 2-3 Jahren. Und dann kamen die plötzlich eben auch, weil sie, glaube ich, von Werner Torell, also dem Weinhändler und Importeur halt irgendwie entdeckt worden sind da. Und angefangen haben, die mit ins Programm aufzunehmen. Jetzt sind sie, glaube ich, 2020 bei Wein Plus auch die Entdeckung des Jahres in Baden. Aber die machen halt schon 30 Jahre Bio-Wein, ja.
Ja.
Und 30 Jahre Bio-Wein heißt dann halt auch, dass sie wirklich auch mit zu den ersten gehörten, die das da gemacht haben. Und
aber warum hat die dann keiner gekannt oder auf dem Schirm gehabt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das war die, also ich glaube, manchmal ist das einfach so, das gibt es bestimmt noch häufiger zu entdecken in Deutschland, dass so Leute, Winzer, so ganz klassische Winzer, einfach vor sich hin arbeiten.
Vor sich hin
winzern, vor sich hin winzern. Und wie das halt früher auch so war, dass die ihr Stammpublikum haben und im Prinzip da auch ihre Weine verkauft haben und gar nicht daran denken mussten, jetzt irgendwie irgendwo sowas wie Marketing oder so zu machen, weil sie eh ihre Kundschaft hatten, die Weine gekauft hat. Und dann kommt irgendjemand vorbei, der irgendwie was anderes im Sinn hat, sozusagen, entdeckt die Weine, sieht, oh wow, das ist ja irgendwie, das ist richtig gut. Lass doch mal probieren, zeig mal, was du die letzten Jahre so gemacht hast. Und wenn du dann merkst, jetzt als Weinhändler, oh, das ist ja nicht nur in diesem Jahr gut, das ist ja auch schon vor 5 Jahren gut gewesen und das entwickelt sich ja auch super, dann nimmst du sowas halt im Zweifelsfall eben ins Programm, wenn es passt. Und dann, ja, dann gibt es plötzlich sozusagen wird ein neues Weingut wahrgenommen, ja, Entdeckung des Jahres 2020.
Und alle sind alle, die das schon ewig kennen, und der Winzer selber sind völlig verwirrt.
Genau. Genau, irgendwie 30 Jahre Bio und seit 2006 Demeter und im Prinzip halt diese Weine schon seit langer Zeit so machen, wie wir sie eigentlich trinken wollen. Ne? Mhm. Irgendwie 7 Hektar Landwirtschaftsfläche und wie man das da unten ganz, ganz häufig so macht, Wein und Spargel.
Aha.
Ja. Manche machen dann auch noch Tannenbäume da unten. Das ist irgendwie auch noch Tannenbaum geben, glaube ich. Also zumindest Richtung Markgräflerland. Aber die machen Obst- und Ackerbau. Also 7 Hektar insgesamt, davon 3 Hektar Weinbau und 4 Hektar halt Obst- und Ackerbau. Dann haben die halt so die klassischen Sorten, die es in Baden gibt. Spätburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay.
Gut edel.
Ja. Ja, das ist dann wirklich Markgräflerland.
Ja, eben, da kam ich drauf, weil.
Ja, genau, ja.
Wir wissen ja alle Bescheid.
Ja. Genau, das finde ich jetzt auch super schön. Das liegt ja preislich ähnlich auch wie bei Julia Bertram. Das ist jetzt länger gereift und es ist, ich finde, es hat wirklich was ganz klassisch süddeutsches.
Okay.
Aber klassisch im positiven Sinne, irgendwie so süddeutscher Spätburgunder. Da merkt man schon auch die Wärme, die da drin ist. Es riecht
irgendwie süddeutsch.
Es riecht irgendwie süddeutsch, ja. Das hat sowas, ich finde so diese Mischung aus einem zurückhaltenden Holz und dann diese Erdbeeren, diese gematschten Walderdbeeren, die da drin sind, finde ich.
Der Chat redet von Lakritz.
Lakritz ist gut, ja. Ne? Genau, ja. Finde ich auch. Da ist so ein leichtes
Lakritz
oder Süßholz mit drin, ne? Genau. Ja, genau. Da sind so neben den roten Beeren auch ein paar schwarze Beeren drin. Da ist so ein bisschen Tabak mit drin, finde ich. Ja. Kräuter.
Und der ist extrem, es ist sehr hell, ne?
Hm?
Ist das der? Ich glaube, der ist das. Ich hatte, als ich heute Nachmittag dann ein bisschen das übliche mal einen Schluck.
Ja, das ist der hellste.
Genau, habe ich beim Einschütten gedacht, so huch. Es hat eine Grenze zu einem dunklen Rosé, fand ich dann.
Ja. Aber das ist halt, kann halt auch Spätburgunder sein. Ne? Also der ist jetzt bei Julia Bertram natürlich deutlich dunkler gewesen.
Mhm.
Wahrscheinlich auch andere Klone, einfach anderer, auf jeden Fall eben anderer Jahrgang.
Hat auch noch ziemlich viel Pelz, also den kann man ohne weiteres ein paar Stunden offen stehen lassen, bevor man
trinkt. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde es total, also ich finde den Wein total stimmig in sich, so das ist.
Aber Moment, das ist auch ein Spätburgunder, ne?
Ist alles 3 Spätburgunder. Ist
alles 3 Spätburgunder, Trottel.
Mhm. Auch da, wo nachher Landwein Baden draufsteht, ist auch Spätburgunder. Ja.
Ist halt immer noch nicht, was ich von einem Spätburgunder erwarten würde. Also das finde ich ganz, ich finde es ganz interessant.
Okay.
Also ja, aber Spätburgunder, weißt du,
Spätburgunder ist auch echt so ein weites Feld.
Ja klar, aber das, was ich bisher so an Spätburgunder und warum ich gerne Spätburgunder trinke, also Benedikt Baltes damals, das war so wesentlich leichter, frühlingshafter, würde ich es mal nennen. Frühlingshafter, ja.
Okay.
Also die Spätburgunder, die ich so kenne und schätze, die sind alle frühlingshafter und der hier ist eher so schon.
Der ist schon sommerlich.
Sommerlich. Also er wird wärmer, ne? Wärmer, schneller.
Ja, der hat schon, genau, das ist schon wärmer, ja. Ja, auf jeden Fall. Wobei du das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht im Alkohol feststellst, weil der hat 13, das ist irgendwie immer noch ein eine gute Maßzahl, finde ich, für einen badischen Spätburgunder. Aber klar, ich meine, das ist ja auch eine andere Wärmezone, ne? Ja, also ja. Wir sind alles, was nicht Baden ist sozusagen, oder vielleicht noch der untere Teil von der Pfalz, das ist irgendwie einfach insgesamt doch deutlich wärmer als der Rest hier in Deutschland, ne?
Irgendjemand im Chat hat sich eine Sellerieknolle gebacken und sagt, dieser Wein würde dazu gut passen. Und ich glaube, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Ja, ich glaube, ich hatte die Sellerieknolle aus dem Ofen empfohlen.
Sellerierolle.
Als Beilage. Vegetarische. Also. Ja, als vegetarische Variante. Ich finde ja, eine mit Öl und Salz eingeriebene Knollensellerie, das ist ja so ein...
Das ist ein Otto-Lengi-Ding.
Otto-Lengi-Rezept auch, ne?
Man das kommt sich halt super. So bescheuert dabei vor irgendwie. Also gehst du irgendwie in den Laden, kaufst für 3,50 eine Sellerieknolle, gehst nach Hause, schmierst die mit Olivenöl ein, haust da ohne Ende Salz drauf und dann stellst das Ding 3 Stunden in den Ofen und zelebrierst im Grunde diese Sellerieknolle wie einen Braten. Aber es ist halt eine Sellerieknolle. Genau. Als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich auch gedacht, so irgendwie, hoffentlich sieht mich jetzt keiner.
Na, weil du halt Fleischesser bist. Für einen Vegetarier ist das ja sozusagen gar keine Frage. Dass,
Ja, stimmt.
Ne? Dass das sozusagen der Hauptgang oder das Highlight sein kann, während es für uns im Zweifelsfall halt ein Steak ist.
Ja.
Oder für dich jetzt ein Gulasch mit Zwiebeln oder so. Ne?
Zwiebelfleisch.
Genau. Ja, aber ich meine, geht so nobelhart und schmutzig und du hast irgendwie einen Gang, der aus einer halben Möhre besteht, die eben auch zelebriert wird. Ja? Ja. Aber das ist halt auch 2000.
Oh, eine halbe Möhre.
Das sind halt auch die 2000er.
Stimmt. Nee, also das mit dem
Sellerie, aber ich habe
dann irgendwo habe ich dann, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube vermutlich in den asozialen Medien, weil da geht's ja immer so zu, hat mich jemand zurechtgewiesen, dass das ja wohl ein völlig absurder Stromverbrauch wäre, so eine Sellerieknolle 3 Stunden in den Ofen zu tun.
Man kann ja auch 4 da rein tun und Gäste einladen, jetzt im Moment zwar nicht, aber
ja. Man kann sich auch einfach mal einen Stock aus dem Arsch ziehen.
Man kann sich halt auch immer über alles beschweren, eben. Ja, im Zweifelsfall, ja. Was ist das jetzt? Ja, ist doch verrückt, ja.
Ich habe ja entwickelt eine Schwäche für gekühlten Spätburgunder.
Ja.
Ist das assi oder darf man das?
Nee, das darf man schon.
Ach, Schweinhaft.
Der wird ja dann auch irgendwann im Glas ein bisschen wärmer.
Mhm, genau.
Aber es gibt halt auch nichts Fieseres als zu warmen Spätburgunder.
Wenn dann
also
so
insofern dann immer lieber ein bisschen kühler.
Du meinst der, den ich jetzt hier gerade habe, weil der wird dann so ein bisschen, der kriegt dann so eine... Was ist denn das?
Ich finde das super schön.
Warmer Spätburgunder, der kriegt so eine billige Seidigkeit.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also so eine.
Ja, ich glaube schon.
So was ist seidig-fettiges, irgendwie was so, ja, das, nee, das will man nicht, ja.
Ja.
Oh, und der Chat fragt, ob ich das Rätsel mit dem Doppeldekanter gelöst habe. Ja, ich habe das Rätsel. Du erinnerst dich dran, womit ich mir letztes Mal hier alles versaut hatte. Ich habe das
Sven Rudloff, Entschuldigung, hat auch schon die Gläser da stehen, die Josephine.
Ja.
Ja.
Ich habe das Rätsel des Doppeldekanters gelöst. Es ist kein Doppeldekanter.
Ah ja, okay.
Es ist halt einfach nur eine Flasche, wo du deinen Weißwein reinschütten kannst.
Mit Lufteinschluss.
Na, vor allen Dingen hat das Ding so einen Einsatz, wo du dann nochmal Crush Ice oder sowas reintun kannst, sodass dass dann der Wein länger gekühlt ist, auch wenn du irgendwo draußen unterwegs bist, was eine witzige Idee ist.
Ah, ja. Okay.
Der Verschluss sieht aber genauso aus wie bei einem Doppeldekanter. Darum habe ich gedacht, es wäre auch ein Doppeldekanter, ist aber keiner. Also der Doppeldekanter ist dann die breite Flasche. Die Links zu den Dekantern, sowohl zu dem Weißweindekanter als auch zu dem Doppeldekanter, sind in der letzten Sendung zu finden. Kann ich aber heute auch
noch dazu packen. Aber mein Weißweindekanter, wo ich dieses zum Schrauben drin habe,
hä?
Also wo man diesen Eisstab reintut, meinst du?
Ja.
Ja, da war aber bei mir auch ein Aufsatz drauf zum Doppeldekantieren.
Echt?
Dann war der bei dir nicht dabei. Weil das ja eben ein Rücksender war. Genau. Der das kann nämlich darf beides.
Doch
das Ding alles kann beides.
Nicht wahr sein.
Ja.
Nee, da ist tatsächlich nur der Aufsatz drin gewesen, um es hinein zu dekantieren. Aber nicht wieder, um es hinaus. Fuck. Frechheit.
Okay, ja. Frechheit.
Schweinerei.
Frechheit. Ich finde den Vorgrimmler so schön. Der Handwerk, der ist letztlich für das, der ist einfach noch ein Jahr zu jung, würde ich sagen, ne? Oder zwei vielleicht sogar. Also ich trinke den total gerne. Ich mag auch diese ganze Frucht-Frische-Kombination. Aber der kann sich noch ein Jahr harmonisieren eigentlich, finde ich. Aber der Vorgrümmler, der ist einfach so bei sich. Das ist echt super schön. Weil er, finde ich, diese leichte Holzkomponente, die er hat, auch so schön da reinbringt. Also es ist echt seidig. Der behält seine Frische. Beim Handwerk ist halt die Säure viel prägnanter. Und da gibt es im Moment noch so einen Kampf, so ein bisschen zwischen dieser dunklen, reifen Frucht und der Säure. Mhm. Das prallt noch so ein bisschen aufeinander. Das wird noch irgendwann viel besser beieinander sein. Aber beim Vorgrümmler ist es halt schon da. Das fließt so durcheinander. Das und es ist super seidig. Ich finde es überhaupt nicht pelzig, ehrlich gesagt. Ich finde es das ist echt seidig am Gaumen. Das ist echt schön.
Am Gaumen, ja. Also ja. Damit ich was pelzig nenne, muss ich es auch tatsächlich im Mund rumspülen und spielen. So dass ich dann praktisch irgendwie vorne vor den Zähnen, also wie nennt man das? Zahnfleisch. Ne? So. Ja. Da spüre ich das dann. Also wenn ich den ganz normal trinke, dann ist das auch nicht pelzig. Nee.
Ja. Schön. Tuniberg. Das ist auch ein witziger Name, oder? Tuniberg.
Das ist kein Doppeldekanter. Ich gucke gerade auf der Webseite. Das ist das nicht. Cool Breather, Cool Bottle. Warte mal. Ich weiß ja nicht. Also ich weiß ja nicht.
Wie heißt die Firma nochmal? Ich hab's
vergessen. Menü.
Ah ja, Menü.
Menü. Und das Ding, was ich habe, das heißt Cool Breather.
Ja.
Das ist das nicht. Also die würden da doch ein Bild dazu machen, dass wie man das auch wieder zurückschüttet und nicht nur ein Bild, wie man es ausschüttet.
Also ich habe hier bei Connox.de, da ist es auch cool. Da sind die beide zusammen auf einer Seite.
Ja.
Also der Breite und der Hohe.
Ja.
Und da hast du doch genau das gleiche, den gleichen echt? Aufsatz drauf.
Jetzt googeln wir hier, als wären wir hier bei der Freakshow. Das darf
weil Cool Breather heißt ja. Ich
weiß ja, aber nicht. Beim Eingießen
Breathe. Ja, aber es ist exakt das gleiche Teil oben drauf. Dann muss bei dir was fehlen. Echt jetzt.
I don't get this. Das ist alles. Naja, was will man machen? Warum finde ich das Ding hier noch nicht mehr? Da, wo du das gesehen hast, finde ich das noch nicht. Menü.
Okay.
Das ist alles nicht.
Das war jetzt irgendwie bei Google auf der rechten Seite bei Einkaufen das erste Bildchen. So, ich schütte mal jetzt den Vorkrümmler in das kleinere, in das Universalglas und den Fougerac in das Fougerac in das Spätburgunderglas. Das ist jetzt ein... Oh, Mist.
Was? Hast du dich eingesaut? Hast du
nass gemacht? Es hat getropft, ja.
Also es gibt eine Karaffe, die heißt Cool Breather und es gibt eine Karaffe, die heißt Cool Bottle.
Und dann hast du Cool Bottle bekommen.
Nee, also beim Bild jetzt hier beim Kistenschieber ist Cool Breather, da sieht der Deckel auch kleiner aus. Das ist aber also alles nicht...
Promondo... Da gibt's den Cool Breather auch mit einem Foto mit dem Doppeldekantieren.
Aha.
Ja.
Ich verstehe das alles nicht.
Nee, ich auch nicht.
So, wir trinken.
Okay, wir trinken den dritten. Genau, wir trinken den dritten Spätburgunder, auf dem aber eben auf dem Etikett nur Landwein, badischer Landwein draufsteht.
Jo.
Das kann man ja machen, einfach wenn man Lust hat und sich halt der Qualitätskontrolle der hiesigen Behörden entziehen will, dann kann man eben so einen Wein als Landwein abfüllen und dann muss man sich auch um nichts kümmern eigentlich, ne? Also außer dass also sozusagen die Basics, du darfst natürlich nicht irgendwie irgendwelche größere Mengen Zucker reinkippen oder irgendwelche Rebsorten da reintun, die nicht erlaubt sind oder sowas, aber ansonsten hast du halt nicht die Qualitätsvorgaben, die gefordert sind jetzt für einen Spätburgunder Baden zum Beispiel, ja. Und jemand, der das schon ganz lange macht, ist halt Hans-Peter Ziereisen zum Beispiel, einer der bekanntesten deutschen Winzer aus Markgräfler Land. Bei dem steht immer nur Landwein, ne?
Hatten wir auch schon einiges von.
Hatten wir auch schon, ja. Genau. Da steht immer nur Landwein drauf, ne? Genau. Und das ist halt hier jetzt auch so. Und auch das ist ein Weingut, das gibt's allerdings jetzt noch nicht so lange wie die Vorgemlers. Das gibt's ja erst so seit ein paar Jahren. Aber das ist ganz witzig, weil dem Namen nach hört sich das ja eher französisch an. Fajarac.
Ja.
So ein bisschen, ne, wie Bergerac oder so.
Genau.
Genau, und das ist natürlich auch irgendwie gewollt, weil die halt total lange in Frankreich beide gearbeitet haben, die das Weingut gegründet haben, Uwe Lange und Marco Flehinger, die haben irgendwie im Burgund gearbeitet. Der eine ist irgendwie Bodenkundler und der andere ist irgendwie Biodynamie-Experte und die sind dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland gekommen oder die haben sich, glaube ich, da kennengelernt, sind zurück nach Deutschland gekommen und haben geguckt, wo sie zusammen Wein machen können und haben dann eben da in der Ortenau was gefunden und haben jetzt ihr Weingut in einer alten Schmiede und da Schmiede Forge heißt.
Ah.
Ne?
Aha.
Ein Forgeur jemand ist, der der also ein Schmied ist eigentlich.
Forge de Laguiole, ja, ja.
Genau, dann hast du halt Forgeur sozusagen und dann irgendwie Bergerac oder Pauillac oder so dazu und dann genau, dann und das deutet letztlich halt darauf hin, dass sie dann ja auch irgendwie in sozusagen französisch geprägt dann auch eben ihre Weine machen. Genau, und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann machen sie so ein bisschen ähnlich, haben sie eigentlich den ähnlichen Rebsortenspiegel, eben Spätburgunder und dann die sozusagen die weißen Burgundersorten dazu.
Mhm. Ja. Riecht schwer nach Holz, ne?
Da ist deutlich mehr Holz drin. Ja. Und zwar haben wir einfach auch drei sehr unterschiedliche
Spätburgunder,
finde ich, ne?
Nämlich. Hat denn der?
Nö, 13,5,
ja. 13,5, ja, doch, also doch.
Ja. Mhm. Das ist ein Ticken mehr, aber es ist halt tatsächlich diese, ich finde, was ich schön finde bei diesem Holz ist, dass es, ich finde, das riecht wie so nach schwarzem Tabak, so dunklem Pfeifentabak, so Latakia oder so, das sehr würzige Tabaknoten mit drin. Aber auch so ein bisschen was von warmer Vanille, also es ist so beides.
Vanille.
Also das warme, was so eine Vanille, also jetzt nicht warme Vanille, sondern das, was,
ja.
Warme, du verstehst schon.
Edgar, ja.
Ja. Es hat was Röstiges, also was Röstiges, ne? Röstig, rauchig.
Ja, vor allen Dingen Tabak.
Das Holz.
Also vor allen Dingen
Tabak. Aber dieses Tabakige finde ich super dabei. Das finde ich total schön. Also tendenziell würde ich sagen, das ist mir eigentlich zu viel Holz.
Ja.
Aber es hat noch vergleichsweise jung jetzt, 2017. Letztlich auch ein Wein, den man noch ein paar Jahre weglegen kann. Also der Handwerk ist letztlich irgendwie so ein Einstiegswein. Also den kannst du auch noch ein paar Jahre weglegen natürlich. Also mindestens ein Jahr würde ich es eh tun. Aber das ist jetzt kein Wein, den ich jetzt 10 Jahre weglegen würde. Beim Fajarac würde ich schon mal schauen, wie sich der Wein ja über 5, 6, 7 Jahre entwickelt. Das hat, glaube ich, schon echt Potenzial auch.
Oh ja.
Ja. Mhm.
Ihr habt wieder Zahnpelz gemacht.
Und am Gaumen finde ich, dass dieses Holz überhaupt gar nicht so mächtig ist.
Null.
Ne?
Also der ist,
und das ist
von
das
enormer,
ist ein Hammer, oder?
Enorme Frische und Leichtigkeit, irre. Um hier mal Werbespruch zu machen. Also das ist das, damit hätte ich jetzt überhaupt
Hammer,
nicht
oder?
Gerechnet.
Mhm.
Also
ja, auch super.
Das,
ja.
Wie machen die das?
Ja, wie machen die das? Das ist eine gute Frage. Das ist schon richtig gut.
Oh. Also er ist in der Nase nicht weniger präsent als die anderen beiden. Aber im Mund ist der
aber so eben ganz anders, also ein ganz
feiner.
Anderer Charakter.
Ja. Ist das irre.
Ja, und das Witzige ist halt auch, dass sie insgesamt schon sehr ähnlich auch arbeiten, glaube ich, erstmal. Also letztlich ganz viel Weinwerksarbeit, spontan vergoren, keine kühle Vorvergärung, ne? Also keine Kaltmazeration, also nicht die Kisten mit den Trauben noch mal ein paar Tage irgendwie kalt vorvergären lassen, sondern eben doch recht zügig dann eben vergären, keinen Saftabzug, also das, was ich meinte, wo du dann noch mal Rosé draus machen kannst, also nicht konzentrieren das Ganze, wie gesagt, spontan vergären, kein die Gärung nicht verändern durch Enzyme oder durch Schwefel, sondern eben schön bei normaler Temperatur durchvergären lassen, wahrscheinlich überall auch in einem offenen Gärbottich und dann eben rein in die Fässer. Bei den Fässern ist es natürlich unterschiedlich. Die Frage ist auch so ein bisschen, wie da dann nochmal gepresst wird. Hier ist es eine alte Korbpresse. Wahrscheinlich wird es bei den anderen auch etwas sein, wo dann nochmal langsam eben gepresst wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, mit welchen Holz du dann letztlich arbeitest. Ne?
Was ist der Vorteil-Nachteil-Unterschied einer Korbpresse zu einer andere also
bei Korbpressen, genau, bei Korbpressen sagt man eigentlich, dass man mit den Korbpressen viel langsamer presst und schonender. Das kann man mittlerweile natürlich auch mit modernen Pressen simulieren letztlich. Ja. Aber sag mal, die wirklich handwerklich arbeiten an Winzer, die jetzt auch nur also jetzt nicht die 20, 30 Hektar haben, die sie dann gleichzeitig mehr oder weniger ernten und dann auch gucken müssen, dass sie das alles gepresst kriegen, die schwören eigentlich darauf, dass sie so Korbpressen nehmen und ganz langsam und in Ruhe den Saft herauspressen. Ne? Und dann, je nachdem, bekommt der schon mal so ein bisschen, also beim Rotwein ist es ja nochmal was anderes, weil das passiert ja dann nach der Vergärung. Bei Weißwein, wenn du die über die Korbpresse schickst, dann bekommen die normalerweise, oxidieren die erstmal leicht, bevor sie dann anfangen zu vergären. Bräunen nennt man das. Das kann auch mit diesem Pressen passieren. Das ist auch eine Form, sozusagen den Most kräftiger zu machen, irgendwie robuster zu machen. Genau, also ich würde sagen, es ist vor allem dieses langsame Arbeiten damit.
Wobei man ja mit jeder anderen Presse auch langsam arbeiten könnte, aber sich dazu vielleicht nicht bemüßigt fühlt, ne? Wenn man vor so einem Stahlmonster steht oder so, ist das vielleicht...
Es gibt ja unterschiedlichste auch schon vorprogrammierte Geschichten für diese Stahlmonster. Das sind ja mittlerweile alle
Thermomix.
Technisch auch. Vinomix. Ja, also das kannst du letztlich da auch schon alles machen. Aber was sich dann hier schon zeigt, weil letztlich es schmeckt zwar eigentlich nicht so, aber ich glaube, sie nutzen zumindest keine neuen Fässer, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern es ist alles irgendwie gebraucht. Auch wenn es hier irgendwie dieses Holz in der Nase ein bisschen prägnanter ist, aber das am Gaumen so eben gar nicht so prägnant ist.
Wenn es neue Fässer wären, dann wäre es karamelliger im Mund, ne?
Das hat auch wieder sehr viel damit zu tun, welche Fässer du kaufst und wie die vorher behandelt wurden. Du kannst die werden ja geflammt von innen. Und die kannst du halt auf karamellig flammen, ne? Dann wird's halt sehr stark geflammt und dann hast du nachher irgendwie tatsächlich den Karamellton. Und wenn du dann sozusagen auch noch die entsprechende Holzart nimmst, also jetzt zum Beispiel amerikanisches Holz hat halt viel stärker diese Vanille- und Kokostöne und dieses Karamellige dabei, während eben die besten Trancé-Eichen, französischen Eichenfässer, das halt viel weniger haben, ne? Die sind viel zurückhaltender dann in ihrer Ausprägung. Aber wenn man die dann wieder ordentlich flammt, können die natürlich auch wieder so ein bisschen expressiver sein. Ne? Also Holz ist echt so eine Philosophie für sich. Es gibt halt Leute, die experimentieren irgendwie ihr ganzes Leben lang mit Fässern. Ja? Die haben dann irgendwie von 20 verschiedenen Fassmachern ihre Fässer im Keller und in verschiedenen Flammgraden. ja, genau. Und kombinieren das dann nochmal mit sozusagen, das ist ja auch nochmal so eine Sache, ob ich jetzt meine Trauben abbeere, ja, komplett, also zum Beispiel jetzt beim Handwerk, die sind komplett abgebeert, da sind keine Stiele und Strünke mehr mit dabei, es gibt aber eben auch Leute, die ja mit Stielen und Strünken vergären und dann gibt's welche, die machen das nur mit 20% und dann gibt's welche, die machen das mit 60% oder mit 100% und dann gibt's Leute, die machen ein Fass mit, keine Ahnung, mit 20 und das nächste Fass eben mit 80%. Das ist ganz witzig, ich war mal bei Karl Jona irgendwie, das ist ein auch ein badischer Winzer, der aber auch ein Weingut in Neuseeland hat. Mit dem habe ich mal alle Fässer durchprobiert, auch dort. Und der hatte wahrscheinlich so 60 oder so. Okay. Und der hat auch, für jedes Fass hat er irgendwie eine andere Auswahl getroffen mit, ja, also einmal mit den Flemmgraden und dann aber eben auch mit den, mit dem Abbeeren, also mit den Strünken. Das ist schon, ganz spannend. Also weil
ich finde, Abbeeren ist auch irgendwie so ein ganz schönes Wort für sich besinnungslos besaufen mit Wein. Nö, heute Abend treffe ich mich mit Christoph zum Abbeeren.
Ja, ist super. So wie wir früher in Goch Fanta Still getrunken haben. So. Ja, nö, wir gehen mal eine Fanta Still trinken.
Es gibt noch eine Frage aus dem Chat, also mindestens eine Frage, also eine Frage, die ich gesehen habe, sagen wir mal so. Kannst du noch mal was zum Unterschied Spätburgunder, Blauburgunder, Pinot Noir sagen?
Ja, es gibt eigentlich keinen.
Ja, das war einfach.
Ja, das war mal was Einfaches, aber Blauburgunder ist eigentlich der Begriff für Spätburgunder, vor allen Dingen in Südtirol und manchmal auch in der Schweiz, ja eigentlich auch in der Schweiz, wird er meistens Blauburgunder, also in der deutschsprachigen Schweiz meistens Blauburgunder genannt. Und in Deutschland eben Spätburgunder. Aber wenn jetzt ein Winzer eigentlich suggerieren möchte auf dem Etikett, dass er sozusagen Spätburgunder nach französischer Art macht oder auch tatsächlich Klone aus Frankreich nimmt, dann schreibt er gerne Pinot Noir drauf. Weil dann weiß ich sozusagen schon mal, also es, der deutsche Spätburgunder hat sich halt, und das wollte ich hiermit auch nochmal so ein bisschen zeigen, der also in drei Facetten jetzt. Der deutsche Spätburgunder hat sich halt extrem entwickelt in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn du noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren deutsche Spätburgunder probiert hast, dann schmeckten die immer irgendwie in so eine Mischung aus penetranter Erdbeer und Himbeere in Kombination mit Speck, also mit diesen Speckröstnoten, die aus dem Holz rausgezogen haben. Ja? Also die haben die meisten, ich würde mal sagen 95% der Winzer, die hatten überhaupt noch keine wirkliche Idee, wie sie mit Holz vernünftig umgehen wollen, aber auch noch nicht so richtig die guten Klone im Weinberg stehen. Und es gibt halt total, Pinot Noir ist eine, oder überhaupt Burgunder, die Burgundertraube ist eine Traube, die sich sehr variantenreich entwickelt hat. Und dann gibt's natürlich noch die Rebschulen, die dann auch nochmal Klone züchten, also Varianten züchten. Und in den 70er Jahren wurden halt vor allen Dingen, also sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, vor allen Dingen Reben gepflanzt, die recht große Beeren hatten und recht viel Ertrag geliefert hatten, weil das die Zeit war, in der halt Masse vor Klasse stand.
Viel hilft viel, ja.
Genau. Und dann irgendwann gingen die dann eben wieder zurück, also die guten Winzer sagt, nee, das können wir, das mit damit können wir überhaupt gar nichts mehr anfangen. Mit diesen Klonen kannst du einfach keinen guten Wein machen. Also raus damit, kleinbärige Trauben pflanzen, ja, kompaktere Trauben pflanzen.
Wie lange braucht das eigentlich? Also wenn ich jetzt sage, also ich habe jetzt so ein Weinberg, ich reiße jetzt meine alten Reben raus und pack da neue rein, wann kann ich das erste Mal seriös lesen?
Also das hängt ein bisschen davon ab, wie du es machst. Du kannst natürlich den ganzen Weinberg einmal umpflügen und komplett neu pflanzen. Mhm. Oder du, also die heutigen Reben sind, die Rebstöcke, die sind ja gefopft.
Ja.
Du kannst ja die sozusagen die Unterlagen behalten und obendrauf dann tatsächlich eine andere Variante fropfen. Du kannst auch eine andere Rebsorte fropfen. Ja. Geht auch. Also zum Beispiel der Daniel Twardowski hat an der Mosel, das ist ein Spätburgunderwinzer, der hat einen ganz tollen Weinberg, wo halt alte Rieslingreben drin waren. Und der hat die rausgenommen, aber eben nur die Reben und nicht die Unterlagsreben. Und hatte da Spätburgunder aus, also sehr gute Spätburgunder-Klone draufgefropft. Das funktioniert.
Warum funktioniert das eigentlich? Also würde man da nicht irgendwie so eine Abstoßungsreaktion erwarten oder so?
Nee. Funktioniert irgendwie anscheinend erstaunlich gut. Ja, erstaunlich gut. Aber es tatsächlich, und das macht das Ganze eben dann doch irgendwie wieder kompliziert, wenn man ins Detail geht. Ne? Mhm. Es gibt ja nicht nur verschiedene Rebsorten und Klone, es gibt halt auch total viele unterschiedliche Unterlagsreben. Also das, was eben wurzelt. Ja?
Ja.
Das, was wurzelt, ist ja basiert ja immer alles auf letztlich auf amerikanischen Wildreben. Ja, die eben reblausresistent sind. Darum macht man das ja überhaupt, ne? Und da gibt's aber eben ganz unterschiedliche Varianten. Und manche Varianten passen so zu manchen Böden besser, andere Varianten passen zu bestimmten Rebsorten besser. Also auch das ist sozusagen wieder eine Philosophie für sich, über die ich also jetzt nicht weiter sprechen kann, weil ich mich damit gar nicht so gut auskenne. Ich weiß nur, dass es so ist.
Ja. Passen besser im Sinne von funktionieren besser, also gedeiht schneller oder dankbarer, ja, oder tatsächlich auch passen im Sinne von geschmacklich?
Nee, geschmacklich.
Oh.
Ja. Geschmacklich. Es gibt einen großen Unterschied, und das habe ich tatsächlich mal auch probieren können, auch in Neuseeland, das war ganz interessant. Da hat halt einer sein Feld bepflanzt, das ist ja noch ein neues, junges Weinbaugebiet und vergleichsweise, und der hat halt neue Weinberge angelegt, und in einem Teil hat er quasi so einen Versuchsgarten gemacht. Ja, ich ziehe jetzt eine Reihe mit dem Klon, keine Ahnung, Burgund 125, ja, ne? Und nehme die Unterlagsrebe D23 dazu, und in der anderen pflanze ich den gleichen Klon, aber eine andere Unterlagsrebe, und der dritten wieder was anderes. So, und dann mache ich da mal eigene Weine draus, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und es kommt tatsächlich, also im Keller natürlich komplett gleich vergoren, natürlich, ja, komplett gleich ausgebaut, damit du überhaupt sozusagen die Unterschiede im Weinberg ja dann schmecken kannst, und das kannst du schmecken. Ist ganz klar. Schon spannend.
So, jetzt reden wir über Spätburgunder. Gute Frage aus dem Chat. Und Frühburgunder?
Ja, Frühburgunder ist tatsächlich eine Variante. Also ich sagte ja schon, Spätburgunder ist, oder Pinot Noir eben in Frankreich, ist halt eine sehr mutationsfreudige Rebsorte. Ist auch eine der ältesten Rebsorten, die wir in Europa haben. Und aus der entstehen dann durch natürliche Mutation im Weinberg andere Rebsorten. Zum Beispiel Grauburgunder.
Ja.
Grauburgunder ist eigentlich nur eine Variante vom Spätburgunder, die sich irgendwo im Weinberg natürlich entwickelt hat. Aus diesem Grauburgunder hat sich mit ziemlicher Sicherheit der Weißburgunder entwickelt, der von der DNA her zu 99% identisch ist mit Grauburgunder und Spätburgunder.
Aha.
Und der Frühburgunder eigentlich auch. Nur, dass er tatsächlich eine Variante ist, die dann irgendwann ein Winzer entdeckt hat sozusagen und gesagt hat, oh, das ist irgendwie ein bisschen anders als der Rest. Lass uns den doch mal zur Seite pflanzen, ja, und mal gucken, was daraus entsteht. Und dann haben die halt gemerkt, dass dieser Frühburgunder früher reif wird tatsächlich. Und das ist natürlich ganz interessant für manche Gegenden, wo es vielleicht schon recht schnell Frost gibt und deswegen dann eben die Reben früher geerntet werden sollten oder so, ne? Also so, oder? Aber es hat eben auch natürlich auch wieder eine geschmackliche Komponente. Ein Frühburgunder hat halt eine andere Ausprägung als ein Spätburgunder, ne? Also in der Frucht und aber auch in der Tanninstruktur. Ja, genau. Und da gibt's was gibt's denn noch? Samtrot, glaube ich, aus Württemberg, ist, glaube ich, auch noch so eine Variante vom Spätburgunder. Ja, und dann gibt's natürlich diese ganzen Mischungen, ne, verschiedener Rebsorten. Aber letztlich ist Frühburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder sind eigentlich nur Varianten vom Spätburgunder, der auf jeden Fall als erster da war. Aha. Also Spätburgunder war auf jeden Fall als erster da.
Du sagtest eben, der Grauburgunder wäre zu 99% identisch mit dem Spätburgunder. Mhm. Aber der ist doch weiß.
Ja. Aber du kannst tatsächlich in große Spätburgunderanlagen reingehen. Und wenn die Trauben reif sind, dann wirst du Rebstöcke sehen, an denen blaue, graue und weiße Reben hängen.
Ach.
Das kommt vor. Ja.
An einem Stock?
Ja. Ja.
Das ist ja irre. Mhm.
Kommt nicht ständig vor, aber es kommt häufig vor, dass du auch tatsächlich teilweise auch an einer Traube tatsächlich auch graue oder weiße Beeren hast. Und zwar nicht, weil die nicht reif geworden wären, sondern weil sie einfach sozusagen innerhalb der Traube teilweise farblich mutieren. Das kommt vor. Tatsächlich, ja. Also aber das gibt's auch beim zum Beispiel Grenache, ne? Grenache hat das auch. Es gibt ja also der übliche Grenache oder die übliche Grenache sehr rot, aber es gibt eben auch Grenache Gris und Grenache Blanc und da ist es genauso entstanden. Also es sind natürliche Mutationen und da ist dann irgendjemand hingegangen, im Zweifelsfall
hat die
dann
rausgezogen, ja.
Hat die rausgezogen und sagt, okay, dann machen wir mal ja, eine weiße Variante irgendwie, ne? Oder eben eine graue sozusagen. Ja, weil der Grauburgunder hat ja tatsächlich, wenn du ihn presst mit ein bisschen Maischestandzeit, Es ist ja kein Weißwein, sondern tatsächlich eher ein Orange-Wein oder ein Rosé-Farben, ne?
Ich glaube, ich habe... Das ist
ein Zwischending.
Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Grauburgunder ernsthaft getrunken habe. Also Grauburgunder ist, ne, Pinot Grigio ist halt das, was du in viel zu kalt, in schlechten Kneipen, in so komischen,
klar,
tulpenartigen Gläsern, ja, bekommst, ne? Und das habe ich so oft bekommen, dass ich mich nie mehr um Grauburgunder ernsthaft bemüht habe. Ich, ja, weiß gar nicht, hatten wir schon mal
Grauburgunder
hier in der Sendung?
Nee, ja, hatten wir schon, glaube ich. Okay. Aber könnten wir, ja, wir hatten auf jeden Fall schon mal zum Beispiel Grauburgunder von der Obermosel vom Steinmetz.
Aha.
Haben wir, glaube ich, mal Weißburgunder, Grauburgunder, Auxerrois gemacht.
Ah ja, an den Auxerrois, ja, erinnere ich mich. Ja.
Genau, das war schon sehr früh, das war irgendwie 2014 oder so, mhm, 2013. Aber das könnten wir noch mal machen, weil das ist ja das große Problem beim Grauburgunder, ist eigentlich, dass es halt eine Massenrebsorte ist in Deutschland, aber auch in Italien, natürlich in Norditalien. Und es eben vergleichsweise wenig Winzer gibt, die...
sich drum bemühen.
Also die so verliebt sind in den Grauburgunder, dass sie wirklich einen tollen Wein rausmachen. Aber Ziereisen macht einen, ja. Oh. Also Hans-Peter Ziereisen macht für mich zum Beispiel einen toll, also einfach tolle Burgundersorten, auch Chardonnay, Grauburgunder, Weißburgunder. Aber auch zum Beispiel Holger Koch aus Baden, aber hier auch die Vorgrümlers machen einen tollen machen tolle weiße Burgunder oder Grauburgunder. Also das ist schon sehr schön. Also es kann auch sehr schön sein, aber es ist natürlich total in der Minderheit, weil ja, weil Grauburgunder einfach eine so eine Sorte ist, die man massenweise anbauen kann, mhm, die irgendwie so eine gewisse
Weinigkeit hat.
Ja, Weinigkeit hat, genau. Es ist, halt ist so, nicht so viel. Es ist halt nicht so viel Säure mit drin. Ja, es ist aber Körper mit drin. Der hat schon Wumms auch, ja. Da ist irgendwie so eine diffuse Frucht-Würze-Mischung mit drin. Da muss man sich nicht allzu viel Gedanken drum machen, weder als Erzeuger noch als Konsument. Und man hat irgendwie ein
Konsens,
das Gefühl, ne? Genau, so einen vernünftigen Weißwein im Glas zu haben, ne? Ja, ja.
Ach Mann, ey, das mit dem Flint ist schon geil. Also,
hm, ah. Also was ich sehr mag heute ist, dass wir drei Rebsorten, Varianten, also Varianten einer Rebsorte haben, die einen total unterschiedlichen Charakter haben, die aber im Prinzip alle gleich, von der gleichen Idee getragen sind. Mhm. Ökologisches bis biodynamisches Handwerk, mal mehr oder mal weniger einfließend, sozusagen hands off, so wenig Einwirkung wie möglich im Keller, mhm, also das, was man eben immer sagt eigentlich, aber hier ist es dann auch so, ne? Also es ist, die Arbeit wird halt im Weinberg gemacht, ganz zurückgenommen, begleitet sozusagen im Keller, das ist bei allen dreien gleich eigentlich. Und dann, aber es gibt halt so viele Stellschrauben letztlich auch, um diese Weine, sozusagen auch nach dem eigenen Gusto oder nach dem eigenen Charakter entstehen zu lassen. Und das finde ich hier, zeigt sich sehr schön in den drei Weinen. Also abgesehen davon, dass es halt drei unterschiedliche Terroirs natürlich irgendwie sind und drei unterschiedliche klimatische Bereiche, wobei die letzten beiden dann schon ein bisschen ähnlich sind. Das ist toll.
Ja. Vor allen Dingen der Handwerk hat es mir angetan, wegen dem Feuersteinchen da drin.
Ja, wisst ihr,
witzig, ja. Kriegt man mit so einem, ja, Scheiß kriegt man mich ja immer.
Ja, und auch schön, ich finde Handwerk und Fischerack, die haben halt diese, gerade also fast wirklich druckvolle Säure, wo du dann auch wirklich sagst, also wenn du jetzt sagst, leicht gekühlt, ja, das kannst du halt auch mit in den Sommer nehmen, das ist ja super, funktioniert super. Und der Vorkümmler, der ist einfach so ein bisschen weicher und runder, aber auch das finde ich schön, weil diese Säure so fein ist. Das ist, also sie ist präsent, aber eben viel feiner, eingewobener.
Ich vermute, das ist dann auch der teuerste, ne?
Nee, Fischerack ist der teuerste. Mhm. Ich glaube, der kostet knapp 20, also 19, okay, oder 18. Und die Handwerk und Vorgrümler liegen drunter.
Mhm. Ja, sehr schick. Ne? Was trinken wir nächstes Mal?
Ah ja, also nächstes Mal ist ja schon wieder in zwei Wochen. Ich
das ist genau. Ein bisschen, naja.
Ich kann sogar schon sagen, was wir nächstes Mal trinken, kann ich sehr präzise sagen.
Ja, ich glaube, das habe ich heute versehentlich ausgepackt und hätte fast entkorkt, bis ich stand wirklich da und dachte, nee, Moment ja, mal. Ja. Sollte das nicht Rotwein sein heute?
Schweige ab. Ja, wir trinken erstes Mal drei Silvaner aus Franken. Und jetzt ist ja, das Witzige ist ja, es ist ja jetzt Spargelzeit, ne? Und der Silvaner ist ja sozusagen verschrien als der Spargelwein. Und wir können dann nächstes Mal auch drüber reden, weshalb ich der Meinung bin, dass es echt totaler Firlefanz ist, ständig Silvaner mit Spargel in Zusammenhang zu bringen. Aber das machen wir nächstes Mal. Und was ich vorstellen möchte, sind drei Silvaner aus Franken, die sozusagen die neue Generation der Franken-Silvaner vorstellt. Aha. Drei total unterschiedliche Typen, aber auch hier wieder sozusagen getragen von der Idee, das Ganze sozusagen erstmal im Weinberg entstehen zu lassen, biologisch, ökologisch zu arbeiten und dann eben im Keller sozusagen den eigenen Stempel auszudrücken. Andi Weigand ist ein Wein, hatten wir auch schon mal in der Sendung, aber eben jetzt eine ganz andere Variante von Wein. Das nächste Weingut ist Rainer Sauer.
Sauer hat auch Wein schon
macht, ne? Den Wein macht aber, ja, es gibt Horst und Rainer Sauer in Escherndorf. Und wir haben jetzt Rainer Sauer, aber eigentlich ist der Wein von seinem Sohn Daniel, der seinen Vater irgendwie im Laufe der letzten Jahre überzeugt hat, das ganze Weingut eben auf Ökologie umzustellen.
Ja.
Und sozusagen seinen ersten Wein vor ein paar Jahren schon gemacht hat mit dem Namen Freiraum, weil er halt von seinem Vater sozusagen den Freiraum bekommen hat, einfach mal nach seiner Fasson die Weine zu machen. Und dann gibt's noch ein Weingut, das heißt Max Müller 1 oder der erste. Und das ist dann die dritte Variante, der heißt Eigenart und das sagt auch schon ein bisschen was darüber aus, dass es irgendwie nicht so der typische fränkische Silvaner ist. Genau, und es tut sich gerade total viel in Franken und deswegen machen wir eine Sendung darüber. Und die Weine gibt es bei Rot-Weiß-Rosé, das ist ein Laden in Würzburg von Sebastian Sauer, der da sehr umtriebig ist und einfach ein sehr schönes Programm hat. Und eben auch zu diesen kleinen Weinläden, vergleichsweise kleinen Weinläden gehört, die finde ich einfach so unterstützenswert sind, weil sie so, also heute kommen die Weine ja von Vino Central, die hatten wir ja schon auch zweimal mit in der Sendung, aber die sind halt auch so rührig und so anpackend und sind einfach tolle Weinhändler, ja. Genau. Und in der übernächsten Sendung, die ist ja dann Ende Mai, haben wir ja auch schon.
Ja.
Die machen wir mit Bernd Kreis aus Stuttgart.
Aha.
Auch ein super Weinhändler. Und der hat zwar auch ganz tolle französische und portugiesische Sachen, aber da er nun mal in Stuttgart ist und seine ganzen Kumpels drumherum auch Wein machen, machen wir eine Sendung mit drei württembergischen Weinen, weil wir ja einfach im Moment auch so ein bisschen nochmal durch die deutschen Lande ziehen.
Ja. Nächste Sendung am 6. Mai, übernächste Sendung am 20. Mai. Solange diese Krise dauert, versuchen wir gegen die Krise anzutrinken.
Genau.
Ich habe die Befürchtung, dass wir 2021 immer noch so hier sitzen, was jetzt auch nicht das schlechteste Sitzen wäre, jedenfalls für diese Abende jeweils.
So. Das stimmt.
Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
Gehen wir jetzt nach Hause. Gibt es noch irgendwelche Fragen im Chat? Oder?
Ich habe nichts mehr gesehen. Also falls es noch Fragen gibt, schreibt sie einfach in die Kommentare zur Sendung auf rind.de. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Mhm. Herzlichen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Und herzlichen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot Den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Frauen, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Babytyp, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.